Formeln in KNF überführen und die Art und Weise, ich komme damit zur Frage, wie bestimmt man sie, die KNFs, die Art und Weise, wie man dann tatsächlich KNFs bestimmt, war sehr einfach. Man hat einfach gesagt, wenn ich eine Formel habe oder eine Wahrheit, dann bestimme ich DNF für die negierte Formel oder für die negierte Wahrheitstafel. Dann habe ich eine DNF. Was ich dann nur noch machen muss, ich muss tatsächlich diese DNF negieren, dann komme ich zurück zur ursprünglichen Wahrheitstafel, ich komme zurück zur ursprünglichen Formel. Also das war recht einfach. Was möchte ich heute machen? Ich möchte mir anschauen das Erfüllbarkeitsproblem und wir sollten uns erstmal darüber unterhalten, natürlich, warum dieses Erfüllbarkeitsproblem so wichtig ist. Ich möchte mir die Resolution anschauen und komme dann in ein neues Kapitel. Wir würden also heute in dem ersten Teil der Vorlesung die Aussagenlogik abschließen und wenden uns dann im Wesentlichen der Frage zu, was bringt die Aussagenlogik für die Informatik, wenn wir über Dinge, über Fragestellungen der Informatik selbst nachdenken wollen. Okay? Gut. Also, was haben wir gemacht? Wir haben geschlossen am Donnerstag mit Sudoku und unsere Formulierung von Sudoku hat im Wesentlichen zu einer KNF geführt, einer KNF-Formel, sodass die erfüllenden Belegungen 1-1, eindeutig also, entsprochen haben den Lösungen des Sudoku-Rätsels. So, und das bedeutet, zumindest von dem Standpunkt, wir möchten KNFs benutzen, zum Beispiel um Sudoku zu lösen, das bedeutet, dass die erfüllenden Belegungen für uns von großem Interesse sind. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir die Frage stellen wollen, ist dieses Sudoku-Rätsel überhaupt lösbar? Dann bedeutet das, hat denn diese Formel, die wir konstruiert haben, und das war keine sehr große Formel, hat denn diese Formel überhaupt erfüllende Belegungen? So, und bitteschön. Uiuiui. Das ist genau die Frage, die ich mir jetzt vornehmen möchte. Aussagenlogische Formel phi gegeben, ist diese Formel erfüllbar? So, jetzt rede ich aber hier über das KNF-Erfüllbarkeitsproblem. Das heißt, ich möchte mir diese noch allgemeinere Fragestellung, ist eine aussagenlogische Formel erfüllbar, die möchte ich noch, wenn Sie so wollen, vereinfachen. Nämlich ich fordere, dass dieses phi in KNF ist. So, und warum ist eine solche Fragestellung für die Informatik sehr wichtig? Weil sie, und da werden wir jetzt gleich drüber reden, ja? Was wir jetzt tatsächlich in den ersten 5 Minuten der Vorlesung machen werden, ich werde versuchen, für Sie als Reporter aufzutreten. Ja? Ich werde versuchen, bereits erste Ergebnisse, die Sie zum Beispiel in der theoretischen Informatik 1, das ist eine Drittsemesterveranstaltung, kennenlernen werden, schon zu kommentieren. So, und der Grund, warum man sich über dieses Erfüllbarkeitsproblem Gedanken macht, den werden Sie gleich auf dieser Folie kennenlernen. Ne, also wir haben wesentliche Begriffe, wichtige, fundamentale Begriffe kennengelernt über Aussagenlogik. Dazu haben gehört Erfüllbarkeit, das war einer von vielen Begriffen. Erfüllbarkeit, Falsifizierbarkeit, Allgemeingültigkeit. Es hat dazu gehört natürlich auch Widersprüchlichkeit, ja? Unerfüllbarkeit. Wir haben uns Gedanken gemacht über Äquivalenz, wir haben uns Gedanken gemacht über semantische Folgerung. Ja? Das sind sehr viele wichtige Begriffe gewesen und wir schießen uns jetzt auf einen Begriff ein, die Erfüllbarkeit hat. So, und dann können wir im Wesentlichen dieses Erfüllbarkeitsproblem sofort knacken. Was wir machen würden, wir würden uns die Wahrheitstafel vorknüpfen. Da haben wir in der Wahrheitstafel, wenn es dann um die Erfüllbarkeit einer Formel phi geht, die mit phi beschriftete Spalte und da müssen wir gucken, ob da eine 1 steht. Und gelöst ist das Problem, aber was wir schon ausgiebig diskutiert haben, haben das mehrfach wiederentdeckt gewissermaßen, hey, diese Wahrheitstafel, das ist ein Riesen-Oschi. Ja, den kriegen Sie in modernsten Rechnern nicht mehr untergebracht, wenn tatsächlich die Anzahl der Variablen sehr groß ist. Das heißt, ja, prinzipiell wissen wir, wie man das Problem löst, aber prinzipiell heißt nicht, dass wir das Problem lösen können. Ja? Und das müssen wir in der Informatik natürlich um Gottes Willen versuchen zu erreichen. So, und dann kommt der Hammer. Und jetzt versuche ich, ja, jetzt versuche ich als Journalist aufzutreten. Ja? Also, KNF-Sat, das ist das Problem. Ich habe eine Formel in KNF. Und ich soll bestimmen, daher kommt das SAT, satisfiable. Ja? Ich soll prüfen, ob denn die vorgelegte Formel erfüllbar ist. So, und der Hammer, der auf mich niedersaust, ist die Aussage, ist NP vollständig. So, Sie werden den Begriff der NP-Vollständigkeit im dritten Semester kennen und lieben lernen. Ja, das wird definitiv eine, wie soll ich sagen, eine interessante Beziehung sein. Ja? So, was ich aber jetzt journalistenmäßig berichten möchte, was ist denn überhaupt mit diesem Begriff, was hat es mit diesem Begriff der NP-Vollständigkeit auf sich? Und Nummer eins, was heißt es, wenn ein Problem NP-vollständig ist? Naja, und die Aussage wird sein, hey, wenn du ein Problem hast, ein algorithmisches Problem, das du gerne mit deinem Rechner lösen musst, und dieses Problem ist gebrandmarkt als NP-vollständig, dann musst du nicht unbedingt die Finger davon lassen von diesem Problem. Musst du nicht unbedingt, aber du musst mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die Lösung des Problems herangehen. Es wird wahrscheinlich, wir haben noch keinen hundertprozentigen Beweis dazu, aber extrem überwältigendes Indizienmaterial. Es wird in aller Wahrscheinlichkeit kein Programm geben, das das Erfüllbarkeitsproblem für alle möglichen KNFs effizient löst. So, dann ist die Frage, was zum Teufel heißt effizient? Effizient heißt, dass es keine Lösung geben wird, dessen kein Python-Programm, ja, kein Python-Programm geben wird, dessen Laufzeit moderat mit der Länge der KNF, mit der Größe der KNF wächst. Ja, man sagt auch, es wird kein Python-Programm geben, dessen Laufzeit mit der Schwierigkeit der KNF, Schwierigkeit gemessen durch Länge, mit der Schwierigkeit der KNF entsprechend gut skaliert. Das heißt, wenn Sie jetzt Instanzen vernünftiger Größe haben, ein paar hundert Variablen, das ist vernünftige Größe, dann werden Sie nur noch ein Stoßgebet richten an die Tools, die es denn da gibt, und wir werden uns eines der erfolgreichsten Tools anschauen, und hoffen, dass Ihre Instanz tatsächlich von diesem Tool gelöst werden kann. Ja? Also, effizient heißt, bitteschön, Laufzeit soll nur moderat mit der Länge der Formel wachsen. Und wenn Sie genauer wissen möchten, was heißt moderat? Moderat heißt, naja, quadratisch darf es schon wachsen. Wenn es denn unbedingt kubisch sein muss, auch kubisch. Vierte Potenz, das ist normalerweise schon tödlich. Ja, dritte Potenz ist schon so gut wie tödlich für die Praxis. Ja, aber man fasst den Begriff noch weiter und subsumiert polynomielles Wachstum und nennt polynomielles Wachstum noch als moderat. Ja, umso schlimmer ist, wenn wir sagen müssen, es gibt kein effizientes Verfahren, dann wird jedes Verfahren, wenn denn die Aussage richtig ist, dann wird jedes Verfahren superpolynomielle Laufzeit haben müssen. Man stelle sich das vor, schneller wachsen als die zehnte Potenz. Ja? Oder schneller wachsen als die hunderte Potenz. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. So, dann sollte ich aber noch ein bisschen was reden über den Begriff NP-vollständig. Was heißt, wo kommt das vollständig her? In einer großen Klasse von interessanten Problemen ist KNF-SAT eines der schwierigsten. Ja, und das kann man beweisen. Es ist definitiv eines der schwierigsten. So, dafür steht der Begriff Vollständigkeit. Ja? Wo kommt NP her? NP kommt her aus nicht deterministisch, da kommt das N her, und das P nicht deterministisch Polynomialzeit lösbar. Das heißt, die große Klasse von Problemen, müssen Sie sich vorstellen, werden durch etwas Mächtigeres gelöst als durch einen Quantenrechner, nämlich so etwas wie einen Orakelrechner. Der ist genauso aufgebaut wie Ihre konventionellen Rechner, ja, wie Ihr Laptop, wie Ihr Tablet, wie auch immer, hat aber eine besondere Taste. Und diese Taste, wenn Sie die drücken, ruft ein Orakel auf. Diesem Orakel dürfen Sie eine Frage stellen. Und das Orakel wird diese Frage versuchen zu beantworten. Ich will mich da nicht noch weiter aus dem Fenster lehnen, aber wenn Sie so den Eindruck haben, ja, das ist eine große Klasse von Problemen, aber Probleme, die ich nur lösen kann, wenn ich diesen Orakelzugang habe. Wenn ich diesen Orakelzugang habe, kann ich sie allerdings effizient lösen. Ja? N steht für nicht deterministisch, sprich Orakel, und P steht dafür, wenn ich ein Orakel habe, dass ich tatsächlich diese Probleme dann auch effizient lösen kann. Und unter all diesen Problemen, die ich mit einem Orakel effizient lösen kann, ist KNFSAT, sieh an, schau da, guck, eines der schwierigsten. Wie ist die Komplexität einzuordnen für die anderen fundamentalen Begriffe, die wir uns angeschaut haben? Das heißt für den Begriff der Falsifizierbarkeit, für den Begriff der Unerfüllbarkeit, der Allgemeingültigkeit, der semantischen Folgerung und für den Begriff der Äquivalenz ähnlich. Das ist nicht NP-vollständig, aber das hat eine ähnliche Komplexitätsklassifizierung. So, und jetzt ist natürlich die Aussage die, wenn dieses Problem KNFSAT eines der schwierigsten in einer Riesenmenge, und das müssen Sie jetzt erstmal von mir als eine Aussage nehmen, der Sie hoffentlich Glauben schenken, wenn tatsächlich dieses KNFSAT eines der schwierigsten Probleme in dieser Riesenklasse von äußerst interessanten Problemen ist, ja, dann sollte man doch versuchen, dieses Problem in den Griff zu bekommen, oder? Man wird es zwar nicht, da spricht überwältigende Beweislast dafür, man wird es zwar nicht für alle Instanzen lösen können, KNFSAT, aber hoffentlich für die Instanz, die ich gerade auf meinem Schreibtisch liegen habe. Ja? So, und welche Tools gibt es denn da, um KNFSAT versuchen in den Griff zu bekommen? Das sind die Satzsolver. Und ich möchte Ihnen vorstellen, wie diese Satzsolver arbeiten. So, und fange damit an, dass ich sagen möchte, lassen Sie mich mal gerade eine Folie weiterspringen. Nein, noch eine. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. So, möchte mir anschauen, Disjunktionsterme, möchte mir anschauen, Implikationen. Und zwar die Implikation, wenn x, dann y, die Implikation, wenn y, dann z und die Implikation letztlich, die beiden Implikationen, die sammle ich in einer Menge groß Phi. Und dann möchte ich mich fragen, wenn die, diese beiden Implikationen gelten und um jetzt nicht umständlich schreiben zu müssen, erste Implikation gilt und zweite, schreibe ich stattdessen, wenn diese Menge Phi der beiden Implikationen gelten, folgt dann, x impliziert z. Ja? Das heißt, wir haben ja die Notation für diese Fragestellung, können wir tatsächlich diesen Schluss aus Phi, aus der Menge Phi der beiden Formeln, folgen, wenn x, dann z, können wir diesen Schluss machen. Nicht? Und es ist klar, jede Belegung, wie war nochmal die Implikation, die semantische Folgerung definiert, jede Belegung, die alle Formeln in dem Phi erfüllt, muss tatsächlich auch das x, die Implikation aus x folgt z erfüllen. So, nicht? Und da ist es natürlich klar, wenn ich die beiden erfülle, dann ist die erste Implikation wahr, die zweite Implikation wahr und dann muss zwangsläufig die Belegung, die diese beiden jetzt erfüllt hat, auch erfüllen die Belegung von x nach z. Ja, das sollte wahr sein. Was ich jetzt versuche, das sollte wahr sein. Ja? Was ich jetzt versuche zu machen, ist, diese Aussage herzuleiten, nicht mit Wahrheitstafeln. Ja, das können wir alle. Sondern ich versuche es herzuleiten mit einer neuen Methode. So, und das Erste, was ich machen möchte, ich möchte jeden Disjunktionsterm ersetzen durch die Menge seiner Literale. Ne, was war ein Disjunktionsterm? Das war erstes Literal L1 oder letztes Literal Lm. Und ich möchte dieses Gamma ersetzen durch die Menge L1 bis Lm. So, jetzt habe ich ein allererstes großes Problem. Und dieses große Problem, was ich habe überhaupt keinen Disjunktionsterm, ich habe eine Implikation. Ich habe sogar drei Implikationen. Nicht? Aber das geübte Auge sagt, bitteschön, wenn du eine Implikation hast, dann hast du einen Disjunktionsterm. Das heißt, wir beachten, dass die Implikation aus x folgt y, dass die äquivalent ist zu dem Disjunktionsterm nicht x oder y. Dass die zweite Implikation y, daraus folgt z, aus den gleichen Gründen äquivalent ist zu nicht y oder z. Und dass die dritte Implikation, und zwar aus dem x folgt das z, äquivalent ist zu nicht x oder dem z. Das heißt, wir haben tatsächlich drei Disjunktionsterme. So, und was ich jetzt da machen möchte, möchte Disjunktionsterme darstellen als Mengen. So, und um das machen zu können, würde ich einfach sagen, okay, x geht auf y, ist nichts anderes als das Oder von nicht x oder y. Das heißt, ich würde die Implikation Menge nicht x und y. Ich würde dem y oder z zuweisen die Menge nicht y und z und letztlich der Implikation von x möchten wir schließen, dass das z gilt, nicht x und z. So, ja, das ist, was es letztlich mit dieser Mengenschreibweise auf sich hat. Ja? Wir brauchen, um diese Methode der Resolution zu beschreiben, diese Mengensichtweise. So, und jetzt kommen wir zum Fleisch. Zum Fleisch der Resolutionsregel und damit zum Fleisch dieser professionellen Satzsolver, die mehr oder minder alle auf diese gleich eingeführte Regel zurückgreifen. So, und da müssen Sie sich vorstellen, dass Sie zwei Disjunktionsterme haben. Und zwar der erste Disjunktionsterm, das ist Alpha oder X. Ich rede jetzt nicht von der Menge, Mengensichtweise, sondern von dem Oder, was dahinter steht. Erster Disjunktionsterm Alpha oder X, zweiter Disjunktionsterm Beta oder nicht X. So, jetzt möchte ich Sie mal fragen, was können wir denn schließen, wenn wir wissen, dass Alpha oder X und Beta oder nicht X gelten? Was können Sie schließen? Beide sollen gelten. Nicht für alle Belegungen, aber wir greifen eine Belegung heraus und halten diese Belegung fest, nehmen an, dass für diese eine festgehaltene Belegung das Alpha oder X war und das Beta oder nicht X wahr ist. Was können Sie schließen für diese eine Belegung? Mich interessiert natürlich, ja, was können Sie schließen? Gilt da noch was? Eine dritte Formel. Sie haben eine Belegung, die macht das Alpha oder X wahr. Was passiert? Wenn die Belegung das X wahr macht, dann muss die Belegung, wir nehmen ja an, dass das Beta oder nicht X wahr gemacht wird, dann muss diese Belegung, das X ist wahr gemacht, das Beta erfüllen. Okay, Fall 1. Fall 2, diese Belegung, die wir festhalten und die beide erfüllt, erfüllt tatsächlich nicht das X, sondern das Nicht-X. Weil sie beide erfüllt und das Nicht-X erfüllt, muss es das Alpha erfüllen. Heißt, dann gilt Alpha oder Beta. Und das ist die Resolutionsregel. Das ist alles, was da dran ist. Ja, und damit versuchen wir jetzt wirklich, schwierigste KNF-Formen zu lösen. Nicht? Und hier ist der Formalismus. Ich nehme, wie gesagt, an, Alpha oder X, beziehungsweise Beta oder X wahr. Dann darf ich folgern, Alpha oder Beta ist wahr. Ja, und ich habe halt diesen Mengenformalismus, der sich jetzt nicht verwirren sollte. Sie sehen gleich, wie es sich auszahlen wird. Okay, so, was ist ein Resolutionsbeweis? Ja, wir versuchen, wie gesagt, so etwas wie die semantische Folgerung nicht durch Wahrheitstafeln, sondern durch Resolutionsbeweise herzuleiten. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass wir hier eine Menge haben, Großvieh, eine Menge von Disjunktionstermen. Und da nehme ich an, dass ich Belegungen habe, die alle Disjunktionsterme in dem Großvieh erfüllen. Und dann interessiert mich, ob tatsächlich gilt, dass dann auch diese Zielformel Chi erfüllt wird. So, und was ist denn ein solcher Resolutionsbeweis? Das ist eine Reihe von Schritten. Und diese Reihe von Schritten möchte ich mir vorstellen als ein Tupel. Chi 1, Chi 2, dann habe ich einen allgemeinen Schritt, Chi i, und dann habe ich ganz am Ende ein Chi n abgeleitet. So, damit ein Resolutionsbeweis ist, der tatsächlich zeigt, hey, wann immer alle Formeln in dem Phi erfüllt sind, dann muss das Chi erfüllt sein. Damit wir das zeigen können, muss ich zuerst mal fordern, bitte, ganz am Ende kommt das Chi raus. In deinem Beweis, ganz am Ende, zeigst du Chi. Chi n gleich Chi. Erste Forderung. Zweite Forderung, da muss ich klar machen, wie denn die einzelnen Schritte des Beweises ausschauen. Naja, und für jeden einzelnen Schritt, ich schaue mir den i-ten Schritt an, da werde ich zulassen, dass das Chi i, das ist diese Formel, ne, die wir an dieser Stelle haben, dieser Disjunktionsterm, sollte ich sagen, da werde ich zulassen, dass dieses Chi i tatsächlich, wenn Sie so wollen, ein Axiom ist. Axiom heißt für mich, bitteschön, diese Formel ist eine Formel, die zu der Menge von Disjunktionstermen gehört. Oder aber, wenn das nicht der Fall ist, die Formel gehört nicht dazu, dann möchte ich erlauben, dass tatsächlich diese Formel Chi i aus zwei bereits abgeleiteten Formeln durch einen Resolutionsschritt erhalten werden kann. Ja, und das möchte ich an dieser Stelle sagen. Also entweder, mein lieber Freund, Chi i an dieser Stelle, bist du tatsächlich eine Formel in der Menge groß Phi, oder es gibt zwei Vorgänger, Formeln Chi i 1 und Chi i 2, sodass das Chi i durch die Resolutionsregel aus diesen Vorgängern abgeleitet wird. So, und jetzt wissen wir alles. Das ist der Begriff eines Resolutionsbeweises mithilfe der ein Beweis mit Hilfe der Resolutionsregel. So. Also, was ich machen möchte. Ich möchte die Transitivität der Implikation nachweisen, nicht? Und ich möchte sagen, wenn diese beiden gelten, wenn diese beiden Implikationen gelten, dann Implikation ist transitiv, folgt die Implikation von x nach z. Das ist, was ich machen möchte. Das allererste, was ich deshalb tue, ist, ich übersetze diese Implikationen, die wir da schon gemacht haben, in Disjunktionsterme. Da ist es. Von den Disjunktionstermen gehe ich über zur Mengendarstellung. Da sind wir. Das heißt, was ich wirklich machen möchte, ich möchte aus den beiden Implikationen mit Mengendarstellung nicht x, nicht xy, beziehungsweise nicht y und z, nachweisen die dritte Implikation, Mengensichtweise nicht x und z. Ich möchte dafür einen Resolutionsbeweis angehen. Und das wird ganz, ganz einfach sein. Erste Formel. Naja, ich möchte zeigen, dass aus diesen beiden Implikationen oder Disjunktionstermen die dritte folgt. Das heißt, in meinem Beweis darf ich den ersten Disjunktionsterm wie auch den zweiten Disjunktionsterm frei anwenden. Warum darf ich das? Weil mir gesagt wird, wenn du eine Formel hast, einen Disjunktionsterm, der zur Menge groß Phi gehört, dann darfst du ihn anwenden. Also wende ich ihn in unserem Fall an und das wäre das tatsächlich hier der erste Disjunktionsterm. Den darf ich anwenden. Mache ich. Hindert mich keiner dran, im zweiten Schritt des Beweises zu sagen, ich will auch dich haben. Ja, zweiter Schritt des Beweises, Chi 2. So, und jetzt muss ein Wunder passieren und ich muss tatsächlich die Transitivität zeigen können durch eine Anwendung der Resolutionsregel. Aber schauen Sie mal, was sagt denn die Resolutionsregel? Die Resolutionsregel sagt, an dieser Stelle haben wir es stehen, wenn du zwei Disjunktionsterme hast, die ein gemeinsames Literal haben, im ersten Fall positiv, im zweiten Fall negativ, dann darfst du diese beiden Disjunktionsterme nehmen, vereinigen und dieses unterschiedliche Literal wirfst du dabei raus. Das ist Resolution. Also machen wir das. Wir haben Chi 1, wir haben Chi 2 und jetzt darf ich diese beiden Mengen vereinigen und dieses unterschiedliche Literal, das ist das Y, rauswerfen. Dieses unterschiedliche Literal, das ist das Y, wird rausgewerfen, ich kriege nicht X und Z und das ist fertig. Ja, das ist unser vollständiger Beweis dafür, dass die Implikation transitiv ist. Haben wir eine Wahrheitstafel aufgestellt? Drei Variablen, hat immerhin 8 Zeilen. Nein, wir haben nichts anderes gemacht, als tatsächlich einen Beweis mit der Länge 3 durchgeführt. Ja, und alles ist gut. Okay. So, jetzt möchte ich also zum Beispiel mit diesem Verfahren der Resolution überlegen, ob denn Sudokus tatsächlich lösbar sind oder nicht. Ich möchte insbesondere mir die Frage stellen, ist es denn tatsächlich so, dass ein Sudoku nicht lösbar ist? Wenn ein Sudoku nicht lösbar wäre, bedeutet das, wir hatten ja eine KNF dafür angegeben, dass diese KNF keine erfüllenden Belegungen hat, dass sie widersprüchlich ist. So, dann müssen wir jetzt auf die Widersprüchlichkeit zugehen. Ich möchte aber erst einmal die entsprechenden positiven und negativen, ich bin wieder im Reporter-Modus, ja? Ich möchte die entsprechenden positiven und negativen Meldungen an den Mann, an die Frau bringen. So, die erste positive Meldung ist, wenn du den leeren Disjunktionsterm, das ist die leere Menge, wenn du den ableiten kannst, dann hast du einen Widerspruch. Dann ist die Formel widersprüchlich. Sagen Sie mal, ist das verwunderlich? Stellen Sie sich mal vor, das Alpha oder Beta ist leer. Was bedeutet das? Dann ist das Alpha leer und das Beta ist leer. Aha. Ja, Entschuldigung, wie kann ich denn davon ausgehen, dass die beiden trivialen Disjunktionsterme, der erste x und der zweite nicht x, eine Belegung haben, die sie beide erfüllt? Das geht nicht. Wenn ich imstande bin, tatsächlich den leeren Disjunktionsterm herzuleiten, dann ist das Ding, die Menge phi, widersprüchlich. Geht gar nicht anders. Ja, das ist überhaupt nicht überraschend, dass ich das jetzt als positive Nachricht verkaufen kann. Ja, Ableitbarkeit der leeren Klausel oder des leeren Disjunktionsterms bedeutet, deine Formel ist nicht erfüllbar. Okay. So, aber da wird noch, dass das Dolle ist, wenn ich wissen möchte, ob eine KNF erfüllbar ist oder nicht, dann ist das äquivalent dazu, dass es tatsächlich möglich ist, den leeren Disjunktionsterm abzuleiten oder nicht. Das heißt, die Frage der Erfüllbarkeit, und das ist wirklich eine der Grundprobleme der Informatik, das muss man einfach so sagen. Die Frage der Erfüllbarkeit, das ist eine Frage der Resolution. Nicht? Und wir haben hier zwei Smileys ganz oben links. Nicht? Und die Konsequenz ist, du bist genau dann phi, ja, phi, du bist hier diese KNF, phi, du bist genau dann tatsächlich widersprüchlich, wenn aus deinen Disjunktionstermen der leere Disjunktionsterm ableitbar ist. So, aus dem Smiley wird jetzt ein sehr betroffenes Gesichtchen. Warum? Naja, das ist kein Allheilmittel, diese Resolution. Es gibt tatsächlich Formeln, wo allein die Existenz eines Resolutionsbeweises, soll es anders sagen, wo es gibt Formeln, für die es nur Resolutionsbeweise gibt, exponentieller Länge. Diese Resolutionsbeweise muss ich Nummer 1 finden, und das ist nicht so ganz einfach. Und Nummer 2, selbst wenn ich sie gefunden habe, können sie so lang sein, dass ich einfach realistisch da nicht hinkomme. Das sind die negativen Nachrichten. Aber wie gesagt, das sollte Sie nicht davon abhalten. Es ist nicht zu erwarten, dass wir ein Allheilmittel bekommen. Das sollte Sie nicht davon abhalten, tatsächlich diese Methode der Resolution, das ist, wie gesagt, die erfolgreichste heute bekannte Methode, sollte Sie nicht davon abhalten, diese Methode mal besser kennenzulernen. So, weiteres Beispiel, Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat halt ein grundsätzliches Problem. Sie kann sehr, sehr einfach viele Passagiere sehr unglücklich machen. Frage ist natürlich, kann sie dann auch schaffen, viele Passagiere glücklich zu machen? Und diese Frage möchte ich mir hier anschauen. Und zwar ist das jetzt nicht Stuttgart 21, sondern das ist Frankfurt 25. Frankfurt hat auch einen Kopfbahnhof, und die Frage ist, ja, sollen wir den Frankfurter Bahnhof zu einem Durchgangsbahnhof renovieren? Bitteschön. Möchte mir anschauen, was die Situation ist. Offensichtlich, die Kunden der Bahn sind nicht zufrieden, und dafür haben wir die aussagenlogische Variable Z. Wenn die Preise erhöht werden, und dafür haben wir die aussagenlogische Variable P. Wenn sich die Fahrzeiten verlängern, dann ist das auch nicht gut. Aus einer Verlängerung der Fahrzeiten, dafür haben wir die aussagenlogische Variable F, folgt die Unzufriedenheit, nicht Z. So, wenn der Frankfurter Durchgangsbahnhof nicht gebaut wird, und dafür haben wir die aussagenlogische Variable B, B für Bauen, wenn er nicht gebaut wird, dann erhöhen sich die Fahrzeiten. Drittens, wenn er gebaut wird, nein, nein, die Kosten, die müssen irgendwie wieder reinkommen. Dann werden die Preise erhöht. Und die Frage ist, ist es tatsächlich möglich, dass wir, dass es die Bahn mit ihrer Entscheidung, den Frankfurter Durchgangsbahnhof jetzt zu bauen oder nicht, den Kunden recht machen kann? Die Aussage ist, kannst du nicht. Was ist denn diese Menge Großvieh, von der wir hier ausgehen sollten? Was ist das Wissen, was wir hier angehäuft haben? Zu diesem Wissen gehört, bitteschön, wenn die Preise erhöht werden, Unzufriedenheit. Nicht P oder nicht Z. Wenn sich die Preise erhöhen, Unzufriedenheit. Das ist die Mengendarstellung der Implikation. Ja? So, und dann habe ich hier die Implikation F, daraus folgt nicht Z. Das interpretiere ich wieder als einen Disjunktionsterm, und zwar den Disjunktionsterm nicht F oder nicht Z. Nicht F, nicht Z. Der dritte, das ganze Wissen, was wir jetzt hier in das Problem gesteckt haben, versuche ich zu sammeln. Der dritte Fakt ist, wenn nicht gebaut wird, dann erhöhen sich die Fahrzeiten. Das heißt, als Implikation B, B oder nicht F. B oder F. Ja? So, und als letztes habe ich dann als letzten Fakt, wenn er gebaut wird, der Frankfurter Durchgangsbahnhof, erhöhen sich die Preise, nicht B oder P. Nicht B oder P. So, und jetzt ist die Frage, wie löse ich denn überhaupt, wie kann ich entscheiden, ob die Bahn es den Kunden recht machen kann oder nicht? Wenn die Bahn es den Kunden recht machen kann, dann ist diese Kombination erfüllbar. Wenn sie widersprüchlich ist, dann kann die Bahn es den Kunden nicht recht machen. Aus den ersten 1, 2, 3, 4 Disjunktionstermen würde dann bei Widersprüchlichkeit folgen, nicht Z. Hast keine Chance. So, und die Aussage ist tatsächlich, die Bahn kann es den Kunden nicht recht machen. Und bitteschön, sagen Sie mir, wie ich einen Resolutionsbeweis angeben soll. Erster Schritt. Wissen Sie, was ich machen würde? Ich würde sagen, Chi 1 nehme ich das Nicht-F und das Nicht-Z. Das Chi 2, dann nehme ich das Z. Und das Chi 3, Resolutionsschritt. Resolutionsschritt heißt, die beiden Partner des Resolutionsschrittes, die werden vereinigt, als Mengen vereinigt. Das Literal, das unterschiedlich ist, wird fallen gelassen. Heißt, nach einem Resolutionsschritt folgt nicht F. So. Gut, was haben wir denn noch? Ah, okay. Chi 4. Da habe ich die Aussage, wenn er nicht gebaut wird, dann erhöhen sich die Fahrzeiten. Und schauen Sie mal, hier mache ich jetzt, versuche ich denselben Trick, einen Resolutionsschritt auszuführen. Wenn ich einen Resolutionsschritt ausführe, bedeutet das wieder, vereinige, aber das Literal, in dem sich die beiden Mengen unterscheiden, lässt es fallen. Heißt, Chi 5, das ist das B. So. Ja? Chi 4. Also wir haben natürlich hier die Menge BF, ne? Ja, an dieser Stelle die Menge BF. Ich habe nirgendwo eine Menge B nicht F stehen. Ne? Okay, so, dann haben wir das Chi 5 mit B und jetzt versuche ich einfach diesen Trick, einen Resolutionsschritt nach dem anderen weiterzuführen. Wo haben wir denn das? Und ich suche einfach nach einem Disjunktionsterm, in dem das B negativ auftaucht. Wo taucht das B negativ auf? Nicht B oder P. Das heißt, Chi 6 ist genau dieses Nicht-B und das P. So, wenn ich jetzt einen Resolutionsschritt ausführe, das wäre das Chi 7, bedeutet das P. Und ja?
Ich habe eine Frage nochmal zu der Schreibweise mit Mengen. Und zwar, so, ich glaube, das ist ganz eindeutig ausgedrückt. Ist das wahr, wenn beide da drin wahr sind oder nur wenn einer von beiden wahr ist? Das ist vielleicht schon oder.
Nicht? Also was man im Hinterkopf haben sollte, ist Nummer 1 der Begriff des Disjunktionsterms. Und ein Disjunktionsterm, der hat die Form erstes Literal, zweites Literal, letztes Literal. Und dann habe ich die Mengensichtweise. Und in der Mengensichtweise habe ich dann nichts anderes als die Menge der Literal. Ich brauche nicht davon, von der Wahrheit zu reden, sondern ich würde nur syntaktisch vorgehen. Ich habe hier eine Disjunktion von Literalen und die beteiligten Literale, die stopfe ich in ihre Menge. Das Ganze wird bei uns natürlich noch ein bisschen kompliziert dadurch und deshalb auch die, denke ich mal, die Frage davor, dass wir es ja zu tun haben in dem Beispiel mit Implikationen. Das heißt, ich muss tatsächlich zwei Schritte ausführen. Ja? Der erste Schritt von der Implikation zum Disjunktionsterm. Und der zweite Schritt vom Disjunktionsterm zur Menge. Rechnen wir mal weiter. Ich bin bei dem Chi 7 angekommen und das Chi 7 sagt P. So, und jetzt sehe ich, da habe ich, bin wieder auf der Suche nach einem Disjunktionsterm mit dem Nicht-P. Da habe ich tatsächlich das Nicht-P oder Nicht-Z. Also Chi 8, Nicht-P, Nicht-Z. Hey, und schauen Sie mal. Wieder ein Resolutionsschritt. Wieder vereinigen. Das Literal, in dem sich die beiden unterscheiden, raus. Was übrig bleibt, ist das Chi 9. Und das Chi 9 sagt, bitteschön, nicht Z. So, jetzt können wir sagen, was hast du denn hier stehen? Das Z. Und was hast du denn hier stehen? Das Nicht-Z. Was wolltest du nochmal? Einen leeren Disjunktionsterm? Da hast du, wenn du einen Resolutionsschritt auf die beiden Formeln ausführst, was du bekommst, ist das Chi 10. Das ist die leere Menge bzw. der leere Disjunktionsterm. Ja? Ja. Wie kommt man auf die Auswahl der einzelnen Disjunktionsterme? Das ist alles andere als klar. Ja, die Frage kann ich so nicht beantworten. Da gehört ein gewisses im allgemeinen Fall ein Fingerspitzengefühl dazu. Aber wissen Sie, was ich natürlich im Kopf habe, wo haben wir denn Disjunktionen, wo haben wir Resolutionsschritte angewandt? Wir haben hier einen Resolutionsschritt angewandt. R. Dann haben wir hier einen Resolutionsschritt angewandt, wieder mit R markiert. Also hier haben wir einen, dort haben wir einen und weitere Schritte. Aber wissen Sie, was ich versuche hier auszudrücken, ist, hey, die Kunden wollen zufrieden sein. Es ist aber so, wenn die Fahrzeiten sich erhöhen, dann sind die Kunden unzufrieden. Das muss doch eine Konsequenz haben, dass die Fahrzeiten gesenkt werden müssen. Und diesen Fakt, ja, den möchte ich festhalten. Genauso wie ich hier festhalte, bitteschön, in dem Resolutionsschritt, der darauf folgt, wird davon geredet, wenn der Frankfurter Bahnhof nicht gebaut wird, dann erhöhen sich die Fahrzeiten. Ja? Zusammen damit, dass sich die Fahrzeiten sich nicht erhöhen, werde ich doch dann dazu gezwungen zu sagen, bauen. Und all diese Intuitionen, ja, die kommen, die fließen jetzt in, sind in den Beweis, in den Resolutionsbeweis eingeflossen. Nicht? Wir haben tatsächlich, wenn wir Resolutionsbeweise durchführen wollen, zwei Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit hat Ihre Frage gerade angesprochen. Beweis finden, wie macht man das, ist nicht einfach. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und die zweite Schwierigkeit ist, ja, hat es denn tatsächlich auch kurze Beweise, ja? Sie gehen in ein Minenfeld hinein, ja, und das ist gar nicht so überraschend, weil das Problem so hammerhart ist. Das Tolle ist halt, dass wir in vielen Situationen Tools entwerfen können, die kurze Beweise, wenn sie denn existieren, auch finden. Ja, also da gehört durchaus sehr viel Intuition und Fingerspitzengefühl dazu, solche Beweise, kurze Beweise, wenn sie denn existieren, auch zu finden. So, und jetzt möchte ich Ihnen ein solches Tool vorstellen. Das ist das sogenannte, ein Tool, das diese Idee der Resolutionsbeweise umsetzt. Kann Ihnen aber wirklich nur die Grobstruktur erzählen. Ja? Das ist, ja, ne, das ist ein Tool, was in sehr vielen Fällen erfolgreich ist und da muss man sich halt intensiver mit beschäftigen, aber Sie sollen sehen, wie das prinzipiell ausschaut. Ja? So, wie sieht das, was macht das Tool? Ich schreibe hier, wenn tatsächlich diese Menge von Disjunktionstermen aus offensichtlichen Gründen erfüllbar ist, ja, Sie haben dann ein heuristisches Verfahren, das guckt sich die Menge der Disjunktionstermen an und wenn es findet, sind doch alle erfüllbar, dann sagen Sie das. Haben Sie was gelernt dadurch, dass ich Ihnen sage, was jetzt im Schritt 1 passiert? Nein. Ja, es ist halt ein sehr, sehr einfacher Schritt, sollten Sie sich vorstellen. Was er mir wirklich erzählen will, das muss später kommen. Im ersten Schritt liegt das nicht. So, im zweiten Schritt, wenn wir tatsächlich imstande sind und haben den leeren Disjunktionsterm Epsilon oder die leere Menge, wie immer Sie das halten wollen, abgeleitet, dann hältst du bitte und sagst, nee, unerfüllbar, du wirst keine erfüllende Belegung finden. So, und jetzt kommen wir dazu, aus der Menge Phi, die uns gegeben ist, weitere Klauseln, weitere Disjunktionsterme abzuleiten. Später irgendwann vielleicht mal den leeren Disjunktionsterm, um die Widersprüchlichkeit abzuleiten. So, und ein erster solcher Schritt, um weitere Disjunktionsterme der Menge Phi hinzuzufügen, ist die Unit-Resolution. Und die Unit-Resolution ist was ganz, ganz Einfaches. Die sagt, wenn du irgendwo in deiner Menge Groß Phi ein einzelnes Literal hast, zum Beispiel das Literal Groß X, wenn du dieses einzelne Literal hast und du willst die ganze Menge erfüllen, dieses Literal Groß X gehört ja zur Menge, du willst die Menge erfüllen und damit auch das Groß X, dann erfüll doch bitte schön diese Menge, indem du das Groß X auf wahr setzt. Aber was passiert denn, ne? Indem du das Groß X auf wahr setzt? Was passiert denn, wenn ich das Literal auf wahr setze? In allen Disjunktionstermen, in denen das Groß X vorkommt, was passiert? Ich bin gezwungen worden, das Groß X auf wahr zu setzen. In allen Disjunktionstermen, in denen das Groß X vorkommt als Element, die habe ich erfüllt. In allen Disjunktionstermen, in denen das Nicht-X vorkommt, Da kann ich das nicht x entfernen. Ja, da habe ich halt Pech gehabt. Entferne alle Disjunktionsterme, die das x enthalten, und entferne jedes Auftreten von nicht x in einem Term. Es ist ein großer Glücksfall, wenn wir tatsächlich die Unit-Resolution anwenden können. Ja? Wenn wir es können, tun wir es sofort, ohne nachzudenken. So, Pure Literal Rule ist ein weiterer sehr einfacher Schritt dieses Tools. In Pure Literal werden wir, wenn wir ein Literal x finden, das nur positiv vorkommt, wie sollte man denn in einer erfüllenden Belegung den Wahrheitswert von dem x setzen, wenn das x nur positiv vorkommt? Ich sollte das auf 1 setzen. Nicht? Und wenn ich das auf 1 setze, ich wäre doch wirklich bescheuert, wenn ich das x in einem solchen Fall auf 0 setze. Wenn ich das Groß x auf 1 setze, was passiert? Alle Disjunktionsterme, die das Groß x tatsächlich enthalten, verschwinden. Die sind erfüllt worden. Alle Disjunktionsterme, die das Nicht-X besitzen, gibt es keine. Pure Literal Rule. Ja, also in diesem Fall, Pure Literal, kann ich tatsächlich alle Terme, alle Disjunktionsterme entfernen, in denen das Groß-X vorkommt und gut ist. So, was ist bisher passiert? Wir nehmen zwei sehr, sehr einfache Situationen an. Es gibt einen Einser-Disjunktionsterm, der also nur aus einem Literal besteht. Und da wissen wir, dass wir gezwungen sind. Oder aber wir wissen, dass ein Literal nur positiv oder nur negativ vorkommt. Und dann wären wir bescheuert, wenn wir nicht das Literal entsprechend setzen würden. So, und jetzt gehen uns die einfachen Fragen und einfachen Methoden aus. Und was dann tatsächlich gemacht wird, man hat eine Heuristik, die sich ein Literal ausschaut. Und das ist dieser Schritt, der fünfte Schritt, Choose Literal. Was wir haben, wir wählen einfach eine Variable x aus. Und was passiert mit dieser Variable? Wir nehmen sie als ein Einserliteral auf. Und was bedeutet das, das Groß X als Einserliteral aufzunehmen? Das ist dasselbe, als wenn wir sagen würden, hey, setz das X auf 1. Das ist nichts anderes als Unit-Resolution. Das heißt, was wir jetzt machen, in dem Schritt 6, wir verzweigen. Wir verzweigen, indem wir sagen, in der ersten Option dieses Verzweigungsschrittes, bitteschön, setze ich das X auf 1. Und in der zweiten Option des Verzweigungsschrittes setzt du das x auf 0. Und dann wende ich das Verfahren rekursiv an. Das heißt, wende wieder die Möglichkeiten, die ich habe, zu checken auf Unit-Resolution und Pure Literal, wende diese beiden Schritte rekursiv an. Und hoffe, dass das Verfahren irgendwann mal sagt, okay, widersprüchlich, was passiert dann? Wenn das Verfahren sagt, bitteschön, das Ergebnis des rekursiven Aufrufs, erfüllbar. Ja, dann bist du erfüllbar. Dann haben wir eine erfüllende Belegung gefunden. Wenn das Verfahren aber sagt, nee, widersprüchlich, was dann? In einem solchen Fall, bei Antwort unerfüllbar nämlich, könnte die Unerfüllbarkeit tatsächlich daran liegen, dass wir das x fälschlicherweise auf 1 gesetzt haben. Tja, dann müssen wir den ganzen Kakolores jetzt für das Nicht-X auch noch probieren. Ja, aber das ist die Grundstruktur, mit der tatsächlich diese Verfahren arbeiten. Und bitteschön, wenn Sie jetzt den Eindruck haben, das ist aber was ganz, ganz Einfaches. Ich erzähle Ihnen wirklich nur die oberflächliche Struktur dieser Verfahren. Ja, aber pure die Resolutionsregel ist ein sehr wesentliches sehr wesentliche Methode in den DPLL-Verfahren. Okay. So. Möchte im Wesentlichen jetzt die Aussagenlogik abschließen und möchte mich fragen, was weiß ich denn alles über die Aussagenlogik? Naja, ich habe doch kennengelernt aussagenlogische Formeln. habe kennengelernt Wahrheitstafeln. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass diese beiden Begrifflichkeiten, Wahrheitstafeln und Formeln, dass das äquivalent war. Warum? Weil für jede Wahrheitstafel haben wir eine DNF gefunden. Beziehungsweise eine KNF. Und für jede Formel haben wir eine Wahrheitstafel gefunden. Jetzt könnte ich mich aber noch fragen, Entschuldigung, wir haben uns die ganze Zeit mit diesen Wahrheitstafeln und den Formeln aufgehalten, aber letztlich sind das doch die Objekte, mit denen wir uns beschäftigen. Sind das doch Funktionen, die weisen jeder Belegung einen Wert zu. Und ich sollte doch den allgemeinsten Standpunkt mir anschauen, die allgemeinste Interpretation, und das ist eine boolesche Funktion. So, dann gucke ich mir das an. Was ist eine boolesche Funktion? Ganz einfach gesagt, die nimmt sich irgendeine Belegung, interpretiert durch eine Folge von Wahrheitswerten. Wahrheitswert erste Variable, Wahrheitswert zweite Variable, Wahrheitswert n-te Variable. Und weist dieser Belegung einen Wahrheitswert zu. Das ist eine boolesche Funktion. Das ist doch eine äußerst vernünftige Angelegenheit. Beispiele. Die Funktion und, was macht die? Die Funktion und sagt, bitteschön, ich gebe den Wert 1 genau dann aus, wenn tatsächlich alle, wenn ich eine Belegung habe, die alle Variablen auf 1 setzt. Das ist das und. Parität, naja, da habe ich hier die Funktion Parität für n Bits. Ich habe n Bits und muss da den Wert 0 oder 1 zuweisen und würde dann sagen, ich definiere den Wert 1 genau dann, wenn das x eine ungerade Anzahl von Einsen hat. Erinnern Sie sich vielleicht nochmal an eine Frage, die wir hatten, wenn wir die Parität, wenn wir das XOR nicht für 1, nicht für 2, nicht für 3, sondern für n Bits uns anschauen? Was kommt da raus? X1, XOR, X2, XOR, X3, XOR, X4. Ne? Gexort bis rauf nach XN. Was ist der Wert für 1? Wann bekomme ich da den Wahrheitswert 1 heraus, sollte ich sagen. Nicht? Und die Aussage ist tatsächlich, da kriegst du den Wahrheitswert 1 genau dann heraus, wenn das X eine ungerade Anzahl von Einsen hat. Werden wir uns später noch mit beschäftigen. Die Art und Weise, diese XOR-Funktion sich am besten anzuschauen, ist als boolesche Funktion. Das ist, was ich sagen möchte. Oder das i-te Bit der Addition. Was habe ich? Ich habe zwei Zahlen in Binärdarstellung, jede Zahl n Bits lang. Zusammen sind die beiden Zahlen 2 n Bits lang. Und was kommt raus? Das i-te Bit der Summe. Ja, deshalb haben wir hier unten das i stehen. Das ist natürlich auch eine boolesche Funktion. So, und jetzt möchte ich im Wesentlichen sagen, alles ist gut. Diese drei Sichtweisen, die wir kennengelernt haben. Formeln, Wahrheitstafeln, boolesche Funktion. Alles dasselbe. In der Wahrheitstafel, was passiert da? Da haben wir die Aussagen logischen Variablen und dann werden wir für jede Belegung einen Wahrheitswert angeben. Und schauen Sie mal, wenn ich eine Belegung groß B habe und dann den Wahrheitswert einsetze, das ist doch wirklich die boolesche Funktion. Die boolesche Funktion, die steckt ja schon drin in der Wahrheitstafel. Die Zuordnung nämlich des Wahrheitswerts, des Werts in der Spalte Phi. Ja, die Zuordnung des Wahrheitswertes zur Belegung. Sollte man sich nicht wundern, dass all diese Konzepte identisch sind, was gut ist. Ja? Die Wahrheitstafel beschreibt, dass f tut allerdings ein klitzeklein, diese boolesche Funktion, f tut allerdings ein klitzeklein wenig mehr, weil sie dann auch noch eine Ordnung wiedergibt auf den Variablen. Ja? Sie schreiben ja in ihrer Wahrheitstafel die Spalten zuerst auf für die Variablen. Da geben sie eine gewisse Ordnung an, ja. Die wesentlichen Eigenschaften einer Wahrheitstafel werden aber durch ihre boolsche Funktion ausgedrückt. So, mal sehe ich jetzt. Gut. Ja, jetzt kommt im Wesentlichen nochmal die Aussage und vielleicht schenken wir uns das wirklich. Ich möchte jetzt zur Zusammenfassung kommen. Jetzt kommt noch die Aussage, bitteschön, diese drei Konzepte sind äquivalent. Das haben wir aber gerade schon in unserer Diskussion, denke ich mal, diskutiert, vielleicht im Schnelldurchgang. Für jede Wahrheitstafel haben wir uns überlegt, gibt es eine DNF? Ja, sodass diese DNF äquivalent ist zur Wahrheitstafel. Das heißt, zu jeder Wahrheitstafel gibt es eine Formel. Umgekehrt kann ich natürlich für jede boolsche Funktion eine Wahrheitstafel aufbauen. Nicht? Und für jede boolsche Funktion habe ich auch eine äquivalente Formel, nämlich die zur Wahrheitstafel äquivalente Formel. Alle Begrifflichkeiten sind identisch. Und dann nochmal die Aussage, bitteschön, hier hast du wirklich Konzepte, die sind alle, haben unterschiedliche Sichtweisen, aber sind alle, beschreiben alle dieselbe Klasse von Objekten. Und hier die Aussage, wenn Sie in der technischen Informatik später mal arbeiten, was dort der Sprachgebrauch ist der Sprachgebrauch der boolschen Funktionen. Ja? Dort werden Sie daran arbeiten, boolsche Funktionen zu implementieren. So, da springen wir jetzt drüber und ich möchte zur Zusammenfassung kommen. Was haben wir gemacht in der Aussagenlogik? Ich habe versucht, all das, was wir gemacht haben, in einer Folie zusammenzufassen. Und wenn man sich überlegt, das ist jetzt ein ganz zentraler Schritt. Ja, wir haben, ich weiß nicht, haben wir 2,5 Wochen auf der Aussagenlogik gearbeitet in der Vorlesung. Da sollte man schon imstande sein, zu sagen, was habe ich denn eigentlich gelernt? Aber wissen Sie, wenn man sich dann diese Frage stellt, dann sollte ich diese Frage auch relativ kompakt beantworten können. Mit Hilfe natürlich der Konzepte, die ich zwischenzeitlich gelernt habe. Und das versuche ich jetzt. Das erste, denke ich mal, was wirklich wichtig war, das war das Konzept der Belegung. Nicht? Und da haben wir eine Funktion, die allen möglichen Variablen, die in einer Formel vorkommt, Wahrheitswerte zuweist. Und wenn wir uns alle möglichen Belegungen anschauen, dann haben wir halt die Wahrheitstafel. Haben wir aber schon. Wir tragen jetzt das Wissen zusammen, die wichtigen Eigenschaften, die wir bisher besprochen haben. Haben uns aber schon davon überzeugen müssen, diese Wahrheitstafeln, sie sind groß. Wahrheitstafeln können wir nehmen als Methode, aber diese Dinger sind verdammt groß. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Begrifflichkeiten, die wir kennengelernt haben. Was war denn da? Da war Erfüllbarkeit und Falsifizierbarkeit, Allgemeingültigkeit und Unerfüllbarkeit. Nicht? Und dann letztlich hier, gerade bei der Erfüllbarkeit, hatten wir dann das KNF-Erfüllbarkeitsproblem uns angeschaut. In die gleiche Kerbe, in die gleiche Richtung gehören die Konzepte semantische Folgerung und Äquivalenz. Wenn ich mir darüber klar werden möchte, ob ich denn verstanden habe, was bisher passiert ist, schauen Sie sich vielleicht mal diese Folie an und versuchen Sie, die Definitionen für sich selbst wiederzugeben, ohne in Skript, ohne in irgendwelche Folien zu schauen. Was bedeutete denn überhaupt semantische Folgerung? Was bedeutete Äquivalenz? So, dann haben wir uns mit Normalformen beschäftigt, DNFs und KNFs. Was waren die wichtigen Aussagen, die wir kennengelernt haben zu DNFs? Hey, die Dinger bestehen aus Implikationen. Aber die kleinsten DNFs, Primimplikanten, darauf kannst du dich zurückziehen. Heißt, damit ich DNFs wirklich verstehe und bauen kann, dann muss ich natürlich wissen, wie Implikationen und Primimplikationen definiert sind. Wichtig ist natürlich der ganze Prozess. Und in dem Prozess war es so, dass wir gesagt haben, Wahrheitstafel angucken. Die Einzeilen interessieren dich. Jede Einzeile versuchst du in einen Konjunktionsterm zu kodieren und dann machst du das oder über die Konjunktionsterme aller Einzahlen. Ne? Das war der Prozess. So, und dann haben wir aber auch das KNFs und damit das Erfüllbarkeitsproblem uns angeschaut. Und was ist dort wirklich im Kopf zu behalten? Das Ding ist schwer, aber interessant. So furchtbar interessant. Genau dann ist eine KNF unerfüllbar, und das ist der Grund, warum die Resolution hineinkommt, wenn der leere Disjunktionsterm durch Resolution ableitbar ist. Haben wir nicht bewiesen, habe ich Ihnen nur versucht zu erzählen. Verschiedene Sichtweisen haben wir auch kennengelernt. Das ist einmal die Sichtweise der Formel gewesen, die Sichtweise der Wahrheitstafel und die Sichtweise der Boolschen Funktion. Ja, und das ist mein Versuch zu sagen, hey, das ist, was passiert ist. Und wenn Sie das dann entsprechend verstanden haben, prima. Okay, so, jetzt neues Spiel, neues Glück. Ich möchte mir Gedanken machen, das wird jetzt ungefähr eine Woche dauern, wie wir denn unsere Ergebnisse über die Aussagenlogik benutzen können, damit wir, wenn es darum geht, Korrektheit nachzuweisen, das ist ein Grundproblem der Informatik, dass wir da wirklich raus lernen können. Ich möchte eine sehr viel allgemeinere Sichtweise annehmen, und das ist, wenn Sie so wollen, eine wissenschaftstheoretische Sichtweise. Was möchten wir denn eigentlich? Wir möchten Phänomene erklären. Da geht so viel in der Welt vor, und man möchte schon wissen, ja, wenn da ein Auto auf mich zukommt, wäre es doch sinnvoll, dem Auto aus dem Weg zu gehen. Kommt ein Fußgänger auf mich zu, dann ist die Frage, ob ich ihm aus dem Weg gehe, vielleicht eine Frage meiner Emotionen zu dem Zeitpunkt. Ich werde wahrscheinlich nicht von ihm gefressen werden. Ja, ich versuche aber auf jeden Fall, Phänomene zu erklären. Manche Phänomene, und die meisten Phänomene sind tatsächlich von dieser Form, die können Sie verdammig, die sind so komplex, dass Sie die nicht erklären können. Beziehungsweise partielle Erklärungen müssen ausreichen. Erfahrungswerte, Ergebnisse experimenteller Arbeit. So, wenn ich aber jetzt ein Kunde von Ihnen bin, Sie arbeiten bei irgendeinem großen, irgendeinem großen Softwarehaus, und ich bin ein bedeutender Kunde, und Sie sollen für mich ein Werkzeug herstellen. Ich bezahle gut, und wissen Sie, wir reden nicht darüber, dass Ihr Werkzeug funktionieren sollte. Das ist die Grundannahme. Es hat zu funktionieren. Wenn ich aufgrund Ihrer Krücke Geld verliere, Ihr Softwarehaus wird darunter leiden müssen. Heißt, in einigen Situationen müssen Sie, da haben Sie keine Möglichkeit, nachweisen, dass das Ding funktioniert. Ja, und wie, da haben wir schon drüber gesprochen, kann man denn nachweisen, dass etwas zweifelsfrei der Fall ist? Da gibt es eine Sprache, die wir kennen, das ist nicht Deutsch, das ist nicht Englisch, das ist nicht Swahili, das ist Mathematik, in der wir tatsächlich dann Aussagen wiedergeben können. So. Und das möchte ich jetzt einfach versuchen, mir anzuschauen mit den Erfahrungen aus der Aussagenlogik. Was hat es denn da auf sich mit Argumentieren, mit dem Problem des Argumentierens? Na, zuerst einmal, die Aussagenlogik ist nicht alles. Es gibt Quantoren, das ist was Neues. Was ist ein Quantor? Das ist eine existenzielle Aussage. Eine Aussage von der Form, es gibt ein Objekt mit einer gewissen Eigenschaft. Wie kann man eine solche Aussage nachweisen? Naja, da wird schon gesagt, eine Möglichkeit ist die Möglichkeit der Konstruktion. Wenn du eine Existenzaussage nachweisen, beweisen möchtest, ja, die Art und Weise, das zu tun ist, du konstruierst ein Objekt und zeigst, dass dieses Objekt die gewünschte Eigenschaft hat. Beispiel. Existenzielle Aussage, das quadratische Polynom x² minus 1 besitzt eine reellwertige Nullstelle. Existenzaussage. Sie sagen offensichtlich, lieber Freund, weil... Lassen Sie mich nicht hier hängen. Die 1 und die minus 1 sind Nullstellen, nicht? Wir haben Objekte konstruiert, die 1 und die minus 1. Fertig. Damit ist diese Existenzaussage natürlich hergeleitet. Dann haben wir alle Aussagen von der Form, bitteschön, alle fraglichen Objekte besitzen eine Eigenschaft E. Haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das Glaubenssein, bitteschön, diese Allaussage ist wahr oder aber sie ist falsch. Wenn wir die Aussage, wenn wir die Intuition haben, nee, das ist hier diese Allaussage, die ist falsch, dann reicht es natürlich, ein einziges Objekt zu finden. Ein einziges fragliches Objekt zu finden, das die Eigenschaft nicht E hat und alles ist gut. Wir haben ein Gegenbeispiel gefunden. Nicht? Und wir würden natürlich die Methoden für Existenzaussagen, die wir oben genannt haben, und würden dieses Objekt konstruieren, beschreiben. So, und hier ist die Allaussage. Jedes quadratische Polynom besitzt eine reellwertige Nullstelle. Und welches quadratische Polynom würden Sie als ein Gegenbeispiel mir so nur so um die Ohren hauen? X² plus 1. Nicht? Da habe ich natürlich überhaupt keine Chance. X² plus 1 ist vielleicht, ja, das ist das berühmteste quadratische Polynom, weil die komplexen Zahlen sind Konsequenz der Nullstelle, der imaginären Nullstelle dieses Polynoms. Wie kann ich denn eine Allaussage, das ist der andere Fall, wie kann ich denn eine Allaussage versuchen zu beweisen? Naja, da muss ich dann sagen, da greife ich ein beliebiges, fragliches Objekt heraus. Da von diesem Objekt, was ich herausgegriffen habe, aber auch rein gar nichts annehmen, nichts Besonderes annehmen und muss dann zeigen, bitteschön, du hast die Eigenschaft, von der wir reden. Also, was der erste Punkt, den ich versuche zu machen, ist, bei den Quantoren haben wir ein neues Objekt, geht völlig aus der Schiene der Aussagenlogik heraus, müssen wir mit eigenen Methoden angehen und zu diesen eigenen Methoden gehören die Methode der Konstruktion und die Methode des Gegenbeispiels. So, im allgemeinen Fall, wenn man einen Satz, sagt man, in der Mathematik hat, dann würde man eine Menge von Voraussetzungen haben, und würde aus diesen Voraussetzungen eine Behauptung folgern wollen. Und das Schema ist im Wesentlichen kein anderes, als zu sagen, bitteschön, wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann muss die Behauptung wahr sein. Und dann in dem Beweis eines solchen Satzes, da muss dann treten verschiedene Dinge auf. Da kann man benutzen die Voraussetzungen. Definitionen kann man natürlich anwenden, bereits bekannte Tatsachen, die man vorher festgestellt hat, fließen ein und logische Schlussregeln. Und wissen Sie, an dieser Stelle, bei den logischen Schlussregeln, da ist die Aussagenlogik für uns hilfreich. Nicht? Und wenn Sie sich zurücklehnen und sagen, ja, Entschuldigung, das ist jetzt alles, wissen Sie, das ist alles so wie Blümchen, was du hier redest. Das ist nicht konkret. Ja, Entschuldigung, wir reden bei einem Satz von Voraussetzungen, das ist die Menge groß Phi, und einer Behauptung, und das ist die Formel Phi. Wenn man diese Voraussetzung, Behauptung, dieses Schema aus Voraussetzung und Behauptung in der Aussagenlogik ansiedelt, dann sind wir hier in einer semantischen Folgerung. Bloß für uns, ja, haben wir komplexe Aussagen, jetzt mit Quantoren, Relationen und Funktionen tatsächlich, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Aber die Aussagenlogik wird uns helfen. So, welche Schlussregeln, na, sind wir an dieser Stelle? Das ist das Interessante für uns. Ja? Welche Schlussregeln gibt es denn, die uns weiterhelfen? Eine erste Schlussregel, das ist die Schlussregel des direkten Argumentierens. Da würde man sagen, bitteschön, ich gehe ohne Umschweife vor. Keine großen Tricks hier angewandt, aber ich versuche eine Implikation nach der anderen, wenn Sie so wollen, abzuleiten und am Ende hätte ich dann hoffentlich die Behauptung. Und dann kommt, ne, jetzt hilft uns die Aussagenlogik wirklich. Die Methode der Kontraposition, was man häufig zeigen möchte, ist eine Implikation. Erste Formel, zweite Formel. Sehr häufig, ein sehr häufiger Trick ist zu sagen, um eine solche Implikation nachzuweisen, genügt es anzunehmen, dass die Behauptung falsch ist und dann aus der falschen Behauptung, nicht Psi, zu zeigen, dass die Voraussetzung nicht erfüllt ist. Nicht? Und wissen Sie, die Aussagenlogik sagt uns, das sind äquivalente Geschichten. Einerseits zu sagen, Implikation positiv und dann andererseits zu sagen, Implikation negierte Behauptung, negierte Voraussetzung. Man spricht von der Methode der Kontraposition. Wir werden dazu zu diesen einzelnen direkten Beweisen, Kontraposition und gleich Widerspruchsbeweise, da werden wir noch Beispiele sehen. Ich möchte jetzt nur ganz kurz die Methoden durchspielen. Ja? Und die dritte Methode, sehr, sehr wichtig. Also hier nochmal wiederholt, wenn ich jetzt eine solche Implikation beweisen möchte, dann reicht es zu sagen, ich nehme nicht Psi an, ich nehme an, dass die Behauptung nicht gilt und dann zu zeigen, ja, dann kann auch die Voraussetzung nicht gelten. Das ist an sich auch vollkommen klar, da muss ich nicht großartig in die Aussagenlogik hineingehen. Das sollte ein äquivalentes Verfahren sein. So, jetzt kommt der Beweis durch Widerspruch. Und der Beweis durch Widerspruch, der ist tatsächlich, das sieht richtig fies aus. Der ist äquivalent zu dieser aussagenlogischen Äquivalenz. Und was sagt diese aussagenlogische Äquivalenz? Beweisen möchte ich eine Implikation. Aus Phi folgt Psi. Und was hier fiese steht, ist, ja, dann nimm doch an, dass die Voraussetzung wahr ist und dass das alles so richtig in die Hose geht. Das heißt, die Behauptung ist falsch. Aus dieser Kombination zeige Murks. Zeige den Widerspruch. Das ist die immer falsche Aussage. Das ist die Null. Ja, und genau das ist, was hier passiert. Nimm an, dass die Voraussetzung Phi wahr ist. Der Schluss Psi aber falsch. Phi und nicht Psi wird angenommen. Und leite dann einen Widerspruch her. Das heißt, leite eine unsinnige Aussage, sprich die Null, eine immer falsche Aussage. Leite die ab. So, was habe ich bisher versucht zu sagen? Ich habe versucht zu sagen, das hat sich herausgestellt, dass bestimmte Methoden halt sehr mächtig sind, ihnen helfen. Zu diesen Methoden gehört das Arbeiten mit Quantoren, Konstruktion bzw. Gegenbeispiel. Gehören diese Methoden direkter Beweis, Kontraposition und Widerspruch? Und wissen Sie, dann kommt die Mutter aller Beweisverfahren. Vollständige Induktion. Das wird sich herausstellen, das ist ein Beweisverfahren, das für die Informatik geradezu gemacht ist und eine sehr starke Verwandtschaft hat zur rekursiven Programmierung. Okay. Typische Fehler, da werden wir noch später zu kommen. Möchte anfangen mit direkten Beweisen, möchte Ihnen dort ein erstes Beispiel dann auch nennen. Und zwar haben wir uns beschäftigt mit der Größe von Potenzmengen. Und insbesondere, wenn wir eine Menge groß M haben, die genau aus 2 hoch Mächtigkeit von M vielen Teilmengen bestehen soll, das versuchen wir zu zeigen. Wie haben wir das gemacht? Die Aussage also, bitteschön, die Potenzmenge einer Menge der Mächtigkeit groß M hat die Mächtigkeit 2 hoch groß M. Naja, wir sind in 3 Schritten im Wesentlichen vorgegangen, immer direkt. Ich will jetzt nur noch mal an die Argumentation erinnern. Der erste Schritt war, bitteschön, ich möchte statt über Teilmengen reden über Funktionen. Und da haben wir den Übersetzungsschritt von einer Teilmenge hin zu einer Funktion gemacht. Na, ich will auf diesem Niveau bleiben. Ich will jetzt nicht in die Argumentation nochmal einsteigen, ja? Sondern ich möchte auf diesem allgemeinen Niveau bleiben. So, im zweiten Schritt haben wir gesagt, bitteschön, du bist doch von einer Teilmenge gegangen auf die Sichtweise einer Funktion. Und dann bist du von einer Funktionssichtweise gegangen auf die Sichtweise von Tupeln. Das waren nämlich Funktionstabellen. Und dann hast du letztlich Funktionstabellen gezählt. Hier, was du gemacht hast, von der Sichtweise der Funktionen bist du gegangen auf die Sichtweise der Funktionstabellen, dann hast du Funktionstabellen gezählt, hier an der Stelle. So, und wenn man das alles jetzt zusammenfasst, würde man sagen, bitteschön, eine bijektive Funktion von den Teilmengen hin zu den Funktionen, Bijektion gleicher Anzahl. Die erste Aussage benutzen wir an dieser Stelle. Und dann haben wir gesagt, bitteschön, wieder eine bijektive Funktion, aber hin zu den kartesischen Produkten. Zweite Aussage, bitteschön für das b gleich 0,1 und für das a gleich dem m, jetzt ausgenutzt, dass die Mächtigkeit von b, das ist 2, und Mächtigkeit von a ist die Mächtigkeit von dem m ist. Ja, und das war's. Ein direkter Beweis, da haben wir an keiner Stelle großartig Widersprüche angenommen, Kontraposition versucht anzusetzen, sondern wir sind direkt vorgegangen. Ja? So, das ist schön, dass ich an die Stelle komme. Möchte Ihnen jetzt zeigen, warum der arithmetische Durchschnitt größer ist, größer gleich dem geometrischen Durchschnitt. Und Sie sagen mir, wo der Fehler ist. Also, das Erste, was ich mache, das soll ich zeigen. Arithmetischer Durchschnitt mindestens so groß wie geometrischer. Das Erste, was ich mache, nö, also Wurzeln mag ich nicht, ich quadriere. Ich quadriere, ich möchte Ihnen natürlich von meiner Warte aus einen richtigen, der Beweis wird aber falsch sein, möchte Ihnen von meiner Warte aus einen richtigen Beweis vormachen, muss also nicht nur die rechte Seite quadrieren, sondern auch die linke. Und das tue ich. Na, und was passiert? Das a plus b halbe links wird quadriert und die Wurzel ab rechts wird quadriert und ich lande bei dieser Ungleichheit. Na, alles lecker. Multipliziere aus die linke Seite und dann steht da a² plus 2ab plus b² durch 4. Locker. Größer gleich ab hat er schon vorher gestanden. So, im nächsten Schritt bin ich so mutig und bringe die 4 auf die andere Seite. Tja, ist auch richtig. Oder? So, und dann bringe ich die 4ab auf die andere Seite, von rechts nach links nämlich, und statt plus 2ab, mit 4ab abgezogen, steht dann minus 2ab. Alles gut. Ne? Und jetzt habe ich die großartige Beobachtung, dass das hier doch nichts anderes ist als a minus b zum Quadrat. Tja, und dann steht da doch a minus b zum Quadrat größer gleich 0 und das ist richtig. Also habe ich Ihnen doch gerade bewiesen, dass das arithmetische Mittel mindestens so groß wie das geometrische Mittel ist, oder? Warum ist das, was ich da gemacht habe, absoluter Kakelores? Ja, das ist nämlich genau das. Sie sagen es, was zum Teufel machst du hier? Du weißt doch gar nicht, was du tust. Du bist ausgegangen von der Formel, die du zeigen möchtest. Und was hast du daraus gefolgert? Etwas Wahres. Toll, toll, toll. Ja, du kannst aus allem etwas Wahres folgern. Aus 0 kann ich 1 folgern. Die Implikation, wenn 0, dann 1, das ist wahr. Was du hier gemacht hast, ist absolut nichts. falsch. Absolut falsch. Wissen Sie, man bekommt Ideen für Beweise, indem man mit einem falschen Beweis anfängt. Ich würde so arbeiten, ich würde das nicht als eine Lösung aufschreiben, aber so würde ich arbeiten. So würde ich auf den Beweis kommen. Es war da schon die Frage, wie zum Teufel kommst du denn auf die Beweise? Ja, es ist eine ganz kritische Frage, die ich einfach nicht beantworten kann, weil die Frage, das Finden von Beweisen so schwierig ist. So, das ist leider Gottes kein Beweis, weil wir aus der fraglichen Aussage eine wahre Aussage folgern und das hätten wir von Anfang an schon sagen können. Ja? Nichts gelernt. Doch, wir haben gelernt. Was wir nämlich machen sollten, ist zu schauen, ob wir rückwärts gehen können. So kommt man auf Beweise. Ja, man fängt falsch an und dann schaut man, ja, kann ich die einzelnen Schritte denn umkehren? So, und jetzt mache ich das einfach so, dass ich diese einzelnen Schritte versuche umzukehren. Immer noch das Ziel, arithmetisches Mittel zu zeigen, ist größer gleich dem geometrischen. So, dann fange ich von hinten an, dann sage ich, okay, ganz am Ende hast du gezeigt, dass a minus 2ab plus b Quadrat, das ist ja dieses a minus b zum Quadrat, größer gleich 0 ist. Okay. Das bleibt richtig, ne? Das ist keine Frage. Der a minus b zum Quadrat ist eine quadrierte Zahl und quadrierte Zahlen sind nicht negativ. So, dann addiere ich auf diese linke Seite 4ab. Das tue ich natürlich auch auf der rechten Seite. 4ab links addiert, aus dem minus 2ab wird ein plus 2ab. Alles ist gut. Rechts habe ich das 4ab. So, dann wird beobachtet, bitteschön, was du hier hast, ist es a plus b zum Quadrat. Müsste ich jetzt nur ausmultiplizieren, nicht? Und hätte dann die Gleichheit. Rechts ist nichts passiert. So. Und dann würde doch was naheliegen? Wissen Sie, bei dem Beweis in Anführungsschritten, den wir zuallererst versucht haben, sind wir vorgegangen, indem wir quadriert haben. Jetzt machen wir alles rückwärts. Ganz am Anfang haben wir vorher quadriert. Ganz am Ende werde ich jetzt die Wurzel ziehen. Ich ziehe die Wurzel links, ich ziehe die Wurzel rechts. So, und wenn wir dann noch durch die 4 geteilt hätten vor der Wurzel, vor dem Wurzelziehen, dann hätten wir die Wurzel gezogen aus a plus b zum Quadrat durch 4. Sprich, hätten bekommen a plus b halbe und hätten hier bekommen die Wurzel aus ab und da steht sie. Und jetzt haben wir einen Beweis. Wissen Sie, das war von der logischen Struktur, was wir vorher gemacht haben, grundfalsch. Aber da war so viel Beobachtung drin, dass tatsächlich wir jeden Schritt haben, tatsächlich rückwärts ausführen können. Ja? Dankeschön.